NDR Info. Themen des Tages.
Feuerfrei wird es nicht heißen, wenn die neuen Regeln zum Umgang mit Drohnenbedrohungen in Deutschland greifen. Aber was das Bundeskabinett nun wem auftragen will, das ist ein Thema des Tages heute. Feuer einstellen wird es vielleicht heißen, wenn die Verhandlungen in Sharm el-Sheikh ans Ziel gelangen. Aber ist das Frieden? Und wie gelangt man dahin? Dazu heute ein Gespräch mit der deutsch-palästinensischen Autorin Joanna Osman. Und Feuer aus unter dem Tofu-Grill. Warum das Europäische Parlament die Bezeichnungen Steak oder Wurst auf tierische Produkte begrenzen will. Auch darum geht es gleich. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wer muss die Deutschen vor Drohnen schützen? Die Bundeswehr, weil die sich auskennt und selbst Drohnen hat. Die Polizei, weil wir ja nicht im Krieg sind. Und ist es dann die Bundespolizei, solange die Drohne überm Flughafen schwirrt, und die Landespolizei, nachdem sie abgedreht hat? Die Bundesregierung hat heute einen Gesetzentwurf beschlossen, der neue Befugnisse für die Bundespolizei vorsieht. Jetzt muss der Bundestag beraten. Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein über eine Gesetzgebung mit sehr langem Anlauf.
Dass die Bundespolizei ein neues Gesetz bekommen soll, steht in Berlin schon lange fest. Die aktuelle Fassung stammt von 1994. Seither hat sich in der Welt viel verändert, Stichwort zum Beispiel Smartphones oder Drohnen. Ein erster Versuch unter Kanzlerin Merkel scheiterte allerdings im Sommer 2021 im Bundesrat. Sprung in den Dezember 2023. Neue Regierung, neuer Gesetzentwurf.
Ich finde, es gebührt der Respekt vor der Polizei, dass man ihr auch eine angemessene Rechtsgrundlage gibt,
sagte im Dezember 2023 die damalige Innenministerin Nancy Faeser. Doch SPD, Grüne und FDP konnten sich im Bundestag nicht einigen. Jetzt also der dritte Versuch innerhalb von wenigen Jahren. Für Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, ist das
ein großer Wurf heute.
Der Entwurf für das neue Bundespolizeigesetz ist vom Kabinett verabschiedet worden. Er sieht zahlreiche neue Befugnisse für die Bundespolizei vor. Dabei geht es zum Beispiel um die Überwachung digitaler Kommunikation. Möglich werden sollen auch verdachtsunabhängige Kontrollen in Waffen- und Messerverbotszonen. Das dominierende Thema bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs waren allerdings Drohnen. So darf die Bundespolizei künftig selbst Drohnen einsetzen, zum Beispiel um mögliche Gefahren entlang von Bahngleisen aufzuklären. Vor allem soll sie aber auch Drohnen bekämpfen dürfen.
Das heißt, das Abfangen der Drohnen und der Abschuss der Drohnen ist zukünftig durch die Bundespolizei geregelt und möglich.
Dafür soll die Bundespolizei unter anderem eine eigene Drohnenabwehreinheit erhalten. Wobei Innenminister Dobrindt betonte, die Polizei wird nicht alle gefährlichen Drohnen abwehren können.
Einfach formuliert, Drohnen in der Baumwipfelhöhe, wie wir die alle kennen, das ist etwas, was von der Bundespolizei und der Polizei der Länder bekämpft werden können muss,
sagte der CSU-Politiker Dobrindt.
Drohnen, die in hohen Flughöhen unterwegs sind, mit hohen Geschwindigkeiten, die in den militärischen Bereich zu sehen sind, da sind die Fähigkeiten bei der Bundeswehr vorhanden und auch weiter auszubauen.
Vieles davon wird nicht im Bundespolizeigesetz geregelt, sondern im Luftsicherheitsgesetz, das ebenfalls überarbeitet wird. Der Entwurf dafür liegt allerdings noch nicht vor. Und in der schwarz-roten Koalition gibt es durchaus noch Diskussionen, in welchem Umfang die Bundeswehr zur Drohnenabwehr auch im Inland eingesetzt werden kann und soll. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, SPD, sagte dazu am Mittag dem ZDF:
Das Bundesinnenministerium wird dazu einen Gesetzentwurf vorlegen. Wir werden ihn prüfen, dass er innerhalb der Grundlinie des Grundgesetzes bleibt. Und wir sind da auf einem guten Weg.
Zunächst wird sich der Bundestag allerdings mit dem Entwurf für das neue Bundespolizeigesetz beschäftigen. Zumindest von der Opposition kommt schon erste Kritik. So bemängelt der grüne Innenpolitiker Marcel Emmerich,
dass verschiedene wichtige Dinge fehlen, auch um gerade das Vertrauen in die Polizei zu stärken.
So hatte die Ampelkoalition beispielsweise noch eine Kennzeichnungspflicht für Bundespolizisten vorgesehen.
Das ist jetzt nicht mehr drin und das ist eigentlich sehr wichtig, um auch gerade transparentes Polizeihandeln zu schaffen.
So der Grünen-Politiker Emmerich.
Die hohe Schule der Reformpolitik ist die Reform einer Reform, die noch gar nicht umgesetzt ist. Das hat das Kabinett heute mit Blick auf die Reform der Krankenhausfinanzierung beschlossen. Bundesgesundheitsministerin Warken will so den Ländern, die für die Klinikstruktur zuständig sind und einige Bedenken haben, entgegenkommen. Die CDU-Politikerin sagte, die ursprüngliche Reform habe an verschiedenen Stellen den Praxischeck nicht bestanden. Hintergründe von Barbara Kostolnik.
Von Karl Lauterbach gibt es keine öffentliche Stellungnahme zur Reform seiner Reform. Der ehemalige Bundesgesundheitsminister, ein großer Freund des Talkshow-Auftritts, sagte gestern lediglich bei Maischberger:
Man muss sich überlegen, wie man Reformen macht. Und aus meiner Sicht müssen Reformen auch immer mehr Gerechtigkeit bringen und Effizienz.
Das mit der Effizienz ist so eine Sache bei dieser Reform, der hart umkämpften Krankenhausreform. Dass die Krankenhauslandschaft in Deutschland reformbedürftig ist, daran besteht kein Zweifel. Gebraucht wird mehr Spezialisierung, mehr Personal und mehr ambulante Versorgung. Da sind sich fast alle einig. Die aktuelle Gesundheitsministerin Nina Warken von der CDU ist nur der Ansicht, mit ihrem Entwurf läuft es besser für Patientinnen und Patienten, für den Bund und die Länder.
Die ursprüngliche Reform war, so mussten wir feststellen, an vielen Stellen nicht praxistauglich.
Wir geben den Ländern jetzt die Möglichkeit, dass die Länder passgenau ihre Planungen vornehmen können, dass es Möglichkeiten für Ausnahmen gibt. Wir haben ja ländliche Regionen, wir haben strukturschwache Regionen, wir haben Ballungszentren.
Für die Krankenhausplanung sind und bleiben die Länder zuständig. Vorsichtige Unterstützung bekommt Warken aus dem bayerischen Süden der Republik. CSU-Gesundheitsministerin Judith Gerlach ist nicht uneingeschränkt happy, aber
man muss jetzt schauen, ob das funktioniert dann auch in der Breite der Struktur. Das bedeutet, dass auch die ländlichen Regionen einfach gut abgedeckt sein werden.
Gerade die Breite war und ist das Problem. Die Zahl der Feld-, Wald- und Wiesenkrankenhäuser sollte nämlich durch die Reform reduziert werden, weil ihre Qualität besonders bei Spezialoperationen oft zu wünschen übrig ließ. Nun aber sollen hier Ausnahmen zunehmen, Spezialisierungsbemühungen und bestimmte strikte Vorgaben für die Kliniken werden gelockert.
Das ist natürlich eine gute Sache, wenn man sagen kann, man hat jetzt mal 3 Jahre Ausnahmen, aber die Frage wird ja sein, brauchen wir diese Strukturen nicht auch nach 3 Jahren weiter? Also ich glaube, die Diskussion wird da in einzelnen Punkten schon noch weitergehen.
Dass die Länder nun nicht mehr auf die Barrikaden gehen, hat auch damit zu tun, dass sie mehr Zeit bekommen. Erst ab 2030 soll die Reform vollständig greifen. Die gesetzlichen Krankenkassen hingegen soll zufriedenstellen, dass der Bund sich bei der Finanzierung des Fonds, der für den Übergang nötig ist, beteiligt.
Der Bund stellt für den ganzen Prozess auch viel Geld zur Verfügung, 29 Milliarden Euro, entlastet damit auch ja die GKV, die jetzt nicht mehr den Beitrag in den Krankenhaustransformationsfonds leisten muss.
Geld kommt nun aus dem Sondervermögen Infrastruktur. Der Fonds, 50 Milliarden Euro insgesamt, soll die über 10 Jahre angelegte Transformation der Krankenhauslandschaft finanziell begleiten. Wie allerdings sichergestellt werden kann, dass das Geld aus dem Fonds nicht zweckentfremdet und statt in neue Geräte für laufende Kosten verwendet wird, konnte Nina Warken heute noch nicht sagen. Die Kriterien, heißt es aus dem Ministerium, werden erst noch erarbeitet.
Das erste Abtasten ist vorbei. Die internationalen Gäste werden hochrangiger bei der Gaza-Friedenskonferenz in Sharm el-Sheikh. Heißt das, man rückt zumindest einem Waffenstillstand näher? Und ist es nur die Hamas, die Forderungen Israels und der USA erfüllen muss? Oder räumt Israel Gaza und dem Westjordanland eine andere Perspektive ein, als nur Besatzungsgebiet zu sein? Anna Usius verfolgt die Gespräche.
Es wird ernst, die Prominenz ist da. In Sharm el-Sheikh sitzen die wichtigsten Verhandler zusammen, hochrangige Delegationen aus Israel, der Hamas, der USA, Katar und der Türkei. Die Arbeitsgruppen haben Vorarbeit geleistet, jetzt sind die Chefs dran. Aus den USA ist der Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner angereist, der türkische Geheimdienstchef ist da und der Premierminister Katars. Aus Israel verhandelt der Netanyahu-Vertraute Ron Dermer. Und der ägyptische Präsident al-Sisi hofft auf bald noch größeren prominenten Besuch. Ich lade Präsident Trump ein, im Falle einer Einigung für die Unterzeichnung dieses Abkommens Ägypten zu besuchen. Das ist eine Nachricht, die ich verkünden muss, weil wir seit 2 Jahren nicht nur in Ägypten und der arabischen Region, sondern in der ganzen Welt daran interessiert sind, diese Krise zu beenden, Hilfsgüter reinzulassen und die Befreiung der Geiseln zu erreichen. Doch noch ist es nicht so weit. Die Pendeldiplomatie geht weiter. Die ägyptische und die katarische Delegation sprechen mit den Hamas-Vertretern und unterbreiten ihnen die Vorschläge der Gegenseite. Hamas-Anführer Al-Haya leitet für die Terrororganisation die Verhandlungen. Er äußerte sich in einem Interview skeptisch, dass sich Israel später an die Vereinbarungen hält. Die israelische Besatzungsmacht hält sich nicht an ihre Versprechen. Das haben wir schon früher erlebt. Deshalb wollen wir echte Garantien von der internationalen Gemeinschaft, von Präsident Trump und von den Vermittlern. Die Hamas fürchtet, dass wenn sie die Geiseln freilässt und keine Garantien für ein Ende des Krieges bekommt, der Krieg noch heftiger weitergehen könnte. Die Geiseln seien für die Hamas das einzige Druckmittel in den Gesprächen, sagen Beobachter. Insgesamt äußerte sich die Hamas jedoch positiv über den Verlauf der Gespräche. Unter allen Parteien herrsche Optimismus, so ein ranghoher Hamas-Vertreter laut Medienberichten. Auch der ägyptische Präsident sprach von ermutigenden Signalen. Wie lange die Kriegsparteien nun mit ihren prominenten Gästen weiterverhandeln werden, ist unklar. Die Gespräche in Sharm el-Sheikh finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Kairo-Korrespondentin Anna Osius. Am Nachmittag habe ich mit der Schriftstellerin Joanna Osman gesprochen. Frieden, eine reale Utopie, heißt das neue Buch der Deutsch-Palästinenserin. Es skizziert, wie das Erzählen neuer Geschichten auch neue Realitäten schafft, auch im Nahen Osten. Es gibt sie ja auf beiden Seiten. Diejenigen, die sagen, die Israelis und die Palästinenser können nicht im Frieden zusammenleben. Darüber sind sie sich dann auch einig, dass man Krieg gegeneinander führen muss. Wie kann man verhindern, dass die Meinungsbildung und das ganze Mindset ihrer Gesellschaften toxisch prägen?
Ja, also wir finden Menschen, die Frieden wollen, die sich einen echten Frieden wünschen, in allen Winkeln der Erde, in jedem Land, in jeder Kultur. Und genauso finden wir aber auch in jedem Land und in jeder Kultur Menschen, denen es nicht um Frieden geht, sondern um Sieg. Das sind zum Beispiel in Israel und in den Palästinensergebieten Ultranationalisten, die einfach einen Krieg führen wollen, ja, auf Leben und Tod, um wirklich den völligen Sieg, die völlige Vernichtung des Gegners zu erreichen. Das sind aber auch im Moment diejenigen, die vielfach an der Macht sind. Und das ist ein riesiges Problem. Natürlich können wir diese toxischen Narrative von wir sind die Guten, da drüben sind die Bösen, gegen die müssen wir Krieg führen, die können wir nicht nur mit Fakten bekämpfen, diese Narrative. Denn ein Narrativ, ein toxisches, ein zerstörerisches Narrativ lässt sich nur neutralisieren, wenn wir diesen Narrativen Narrative von Zusammenhalt entgegensetzen, von Zusammenhalt, von Verbundenheit. Und es gibt genügend Menschen in Israel und in Gaza und im Westjordanland und überall auf der Welt, die bereit sind, sich dafür einzusetzen. Und diese Menschen müssen wir finden, wir müssen sie interviewen, wir müssen ihnen Plattformen und Reichweite geben und wir müssen ihnen helfen, sich miteinander zu vernetzen.
Wo genau sehen Sie sie? In der israelischen Gesellschaft, auch in der Parteienlandschaft oder unter Forschenden und auch unter den Palästinensern im Westjordanland, im Gaza wird man kaum jemand wahrnehmen können. Die Geschichte zeigt ja, es gab sie immer wieder und manchmal waren sogar Ex-Falken die flugfähigsten Tauben im Friedensprozess, Rabin etwa.
Richtig. Und ich habe tatsächlich mit sehr, sehr vielen FriedensaktivistInnen auf beiden Seiten geredet und zusammengearbeitet. Zum Beispiel auch mit ehemaligen Kämpferinnen und Kämpfern von beiden Seiten. Die Gruppe nennt sich Combatants for Peace, die Kämpfer für den Frieden. Das sind ehemalige Terroristen, ehemalige Soldatinnen, die aber gemeinsam jetzt für einen Frieden im Nahen Osten stehen. Diese Gruppe gibt es immer noch, trotz aller Widerstände. Es gibt Frauen, die sich vernetzen. Es gibt viele verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen, die grenzüberschreitend für den Frieden kämpfen. Die werden nur gerade sehr, sehr unterdrückt und sehr an den Rand gedrängt. Natürlich ist es im Moment vor Ort in Israel und in Gaza und in Westjordanland sehr, sehr schwierig, überhaupt über Frieden zu sprechen und darüber nachzudenken. Umso mehr sind natürlich wir hier in Deutschland, im Westen, in Europa gefordert, solche Friedensbemühungen auch weiterhin zu stärken und gerade das zivilgesellschaftliche Engagement wieder in den Vordergrund zu rücken.
Sie haben die internationale Gemeinschaft gerade eben und auch schon früher erwähnt, die gewissermaßen auch eine Draufsicht hat. Gestern, am 7. Oktober, war der Tag, in dem es um Empathie mit den Opfern des Massakers gegen Israel ging und in Berlin demonstrierten auch Pro-Palästinenser mit dem Großtransparent Glory to the Fighters. Die Taz nennt das heute in einem Kommentar anti-emanzipatorisch, empathiefrei, würdelos. Das findet ja nun nicht statt im propagandabeschallten Kriegsgebiet, sondern in einem freien Land mit soliden Informationsquellen und dem Grundgesetz und seinen Prinzipien. Bei solchen Demonstranten ist dann aber auch noch Lärmbedarf auf dem Rückweg in die Zivilisation.
Ja, wie ich das gesagt habe, es gibt in jedem Land Menschen, die für den Frieden einstehen, die sich bemühen, miteinander ins Gespräch zu kommen und bereit sind, auch schmerzhafte Dialoge zu führen. Und es gibt in jedem Land Menschen, die dazu nicht bereit sind. Tatsächlich ist die Frage, wo wir den Fokus hinlegen. Es wird ja sehr wenig berichtet über lösungssuchende Menschen und stattdessen wird sehr viel über die Probleme berichtet, die wir sehen.
Frieden, eine reale Utopie, heißt Ihr Buch. Ich sagte es schon, aktuell ist Krieg fast eine Art Pandemie, pflanzt sich geradezu fort rund um den Globus, in Europa, in Afrika, und wir kennen Schauplätze genug, wo er sich noch entzünden könnte. Wächst damit aber nicht auch die Friedenssehnsucht, weil alle ja überdrüssig sind der Beherrschung unseres Alltags durch Angst und Furcht? Ist es dann auch nicht immer schwieriger, jemanden zu mobilisieren, zur Waffe zu greifen?
Ich weiß nicht, ob es schwierig ist. Im Moment wächst tatsächlich die Angst sehr stark und es wächst ein Bedürfnis nach Rückzug. Ich glaube, ich habe das oft beobachtet, dass Menschen sich ins Private zurückziehen, die Nachrichten nicht mehr verfolgen möchten, einfach weil es auch psychisch, emotional langsam zu viel wird, ständig mit schlechten Nachrichten bombardiert zu werden. Gleichzeitig finde ich es gerade vor diesem Hintergrund extrem wichtig, dass wir über Frieden sprechen, auch wenn das ein sehr großes Wort ist. Wenn wir nicht über Frieden sprechen im Angesicht des Krieges, hat der Krieg gewonnen. Es ist notwendig, dass wir über den Frieden sprechen, der in unserer eigenen Hand liegt. Natürlich können wir jetzt nicht die Welt von heute auf morgen besser machen. Wir können Kriege nicht von unserem Wohnzimmer aus beenden. Aber wir können, jeder Einzelne von uns, dazu beitragen, dass unsere eigene Gesellschaft, unsere eigene Kultur, unsere eigene Nachbarschaft, was auch immer, ein wenig friedlicher, ein wenig konstruktiver und ein wenig lebenswerter wird. Und das ist etwas, das uns wiederum sehr viel Selbstwirksamkeit gibt, sodass wir dann auch wieder handlungsfähig, handlungsmächtig werden und vor den großen Herausforderungen der Welt nicht mehr so sehr die Augen verschließen müssen, weil wir dann das Gefühl haben, dass wir, auch wenn es nur im Kleinen ist, etwas bewirken können.
Sagt die Schriftstellerin Joanna Osman. Im Europäischen Parlament ging es heute um die Wurst. Und Friedrich Merz wusste am Wochenende in der ARD schon, dass man damit nicht spaßt.
Eine Wurst ist eine Wurst.
In eine Wurst gehört Fleisch, in einen Burger auch, fand heute das Europäische Parlament mit Mehrheit. Und Kreationen wie Tofu-Steaks oder Veggie-Wurst verwirrten eben die Geister in den langen Gängen der Supermärkte. Als Vegetarier können Sie sich jetzt sagen, ist mir doch Wurst. Aber die anti-woke Sprachpolizei hat natürlich die Hersteller im Auge. Helga Schmidt aus Brüssel.
Es war ein Tauziehen im Europäischen Parlament. Bis zuletzt wurde um die Mehrheit gerungen. Am Ende haben sich die Abgeordneten durchgesetzt, die Produktnamen wie Veggie-Burger, Veggie-Wurst oder Sojaschnitzel ganz verbieten wollen. Wurst oder Steak, solche Bezeichnungen sollen nur noch dann auf die Verpackungen gedruckt werden, wenn auch wirklich Fleisch drin ist. Als die Stimmen im Straßburger Parlament ausgezählt waren, wurde Kritik laut. Die SPD-Agrarpolitikerin Maria Neuchel sprach von einem Schlag ins Gesicht vieler Verbraucher.
Diese Abstimmung ist natürlich völlig aus der Zeit gefallen. Es passt nicht in diese Zeit. Es drückt aus, wie rückwärtsgewandt manche hier im Europäischen Parlament agieren und denken. Sie glauben, sie könnten die vegetarische und die vegane Bewegung, die es in ganz Europa gibt, dadurch aufhalten. Ich glaube, da haben sie sich geschnitten.
Ähnlich kritisch hatten sich vorher auch schon Lebensmittelunternehmen geäußert, darunter fast alle Supermarktketten in Deutschland und auch Wurstfabrikanten, die sowohl Fleischprodukte wie auch Fleischersatzprodukte herstellen.
Die deutsche Wirtschaft und der europäische Markt, der große europäische Markt für pflanzenbasierte Alternativprodukte, wächst und wächst und wächst. Und jetzt steckt man denen den Stock in den Reifen, den Stock ins Rad. Man möchte dieses Wachsen der Branche anscheinend bewusst verhindern. Da kann ich nur den Kopf schütteln.
Auch Verbraucherschützer hatten vor der neuen Regulierung gewarnt und empfohlen, die bestehende Vielfalt im Lebensmittelhandel nicht durch neue Regulierung infrage zu stellen. Und von den Grünen im Europaparlament hagelte es Kritik. Ihre Vorsitzende Terry Reinke griff die konservative Europäische Volkspartei heftig an.
Mit dieser Entscheidung drücken die Konservativen jetzt VerbraucherInnen, aber auch Herstellern, Lebensmittelketten ein Wirrwarr an neuen Etikettregeln auf. Und das völlig ohne Not. Das ist wirklich eine schlechte Nachricht von heute und es zeigt deutlich, die Union ist gefangen in ihrem blinden Kulturkampf.
Eingebracht hatte die Europäische Volkspartei das Verbot auch mit Verbraucherschutzargumenten. Die neue Regelung sorge für Klarheit, so hieß es. Ihr Vorsitzender, der CSU-Politiker Manfred Weber, versuchte vor der Abstimmung noch die Wogen zu glätten. Es sei im Grunde ja nur eine Regel, die für Milch bereits gelte.
You know, it's on content, a copy-and-paste approach about what we have already on the dairy products.
Was früher Sojamilch hieß, muss jetzt anders genannt werden. Allerdings schaffte der deutsche CSU-Politiker es nicht, in seiner Fraktion eine einheitliche Linie durchzusetzen. Etwa 3/4 der deutschen CDU-CSU-Abgeordneten stimmten nicht für das Verbot von Veggie-Burgern und Co., darunter auch der CDU-Politiker Peter Liese.
Ich ärgere mich über diese Entscheidung der Mehrheit des Europäischen Parlaments. Die Menschen sind schlau genug, zu wissen, wenn da Veggie draufsteht, dass da eben kein Fleisch drin ist.
Zustande gekommen war die Mehrheit mit großen Teilen der Europäischen Volkspartei und den Rechtsaußenfraktionen, aber auch mit einigen Stimmen der Sozialdemokraten. Der CDU-Politiker Peter Liese hofft, dass es unter den Mitgliedsländern der EU keine Mehrheit für das Verbot gibt. Die ist nötig, bevor das Gesetz in Kraft treten kann. Die Bundesregierung hat noch nicht festgelegt, wie sie abstimmen wird.
Schnitzel oder Burger beschreiben eine Zubereitungsart, nicht das Ausgangsprodukt. Das sagt etwa das Unternehmen Rügenwalder Mühle, unter der sich Jörg Pilawa einst im Fernsehen mit pommerscher Leberwurst verwöhnen ließ. Inzwischen aber verkauft man eben auch vegane Steaks, Hack oder Bratwürste, Begriffe, die dann ja verboten wären. Während die rund 1000 Mitarbeiter des niedersächsischen Unternehmens wahrscheinlich auch neue Bezeichnungen austüfteln und vermarkten können, bedeutet das alles für viele kleine norddeutsche Hersteller und Verarbeiter einen echten Stresstest fürs Marketing, wie Anina Pomerenke berichtet.
Auf dem Grafthof in Ostfriesland züchtet Eckhard Jansen in einer großen Lagerhalle Edelpilze. Wegen einer Futtermittelvergiftung musste der Landwirt 2018 mehr als 6000 Schweine töten. Nach diesem Schicksalsschlag ist der 35-Jährige auf den Anbau von Pilzen umgestiegen. Zu seinem Angebot gehören auch Pilzbratwürste aus eigener Herstellung. Die gibt es mit Fleisch, aber auch vegetarisch und vegan. Die fleischlosen Alternativen werden immer mehr nachgefragt, berichtet der ehemalige Schweinezüchter. Jansen hält die Entscheidung des Europaparlaments für wenig praktikabel. Die Menschen würden nun mal von vegetarischen Würsten sprechen.
So identifiziert der Kunde das halt auch. Wie will man es sonst nennen? Stange? Ich hätte gerne vegetarische Stange. Es muss den Namen irgendwie haben, damit man weiß und zuordnen kann, was möchte der Kunde auch haben.
Die fleischlose Pilzbratwurst hat Jansen gemeinsam mit dem Fleischermeister Stefan Horst Cooper entwickelt. In seinem Laden in Oldenburg wird die Wurstalternative produziert. Die helle Masse wird zunächst in eine Kunststoffpelle gepresst, dann gebrüht und geht dann ohne Pelle in den Verkauf. Fleischer Cooper hat wenig Verständnis für das Ansinnen der Europaparlamentarier.
Bei manchen Sachen, so Markensachen, Mortadella und so, da kann ich es nachvollziehen, dass es nicht Mortadella heißt. Aber bei Wurst ist für mich die Form.
Könnte ich davon ein Leberkäsebrötchen zum Mitnehmen bekommen?
Auch in der veganen Fleischerei in Hamburg-Eppendorf liegen ausschließlich pflanzliche Steaks, Burger-Patties oder Fleischkäse in der Auslage. Die könnten mit echten Fleischprodukten verwechselt werden, befürchtet das EU-Parlament. Pflanzenbasierte Ersatzprodukte böten aber nicht die gleichen Nährwerte wie das Original. Für Geschäftsführer Benjamin Amtshoff ist die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.
Also das kommt in der Praxis wirklich, wirklich einfach gar nicht vor. Im Gegenteil, die Leute kommen ja zu uns, weil sie eben vegane Produkte kaufen möchten, zum Beispiel eine Bratwurst, den veganen Leberkäse.
Mehrere Handelsunternehmen wie die Discounter Aldi Süd und Lidl, aber auch die Fastfood-Kette Burger King haben sich in einem gemeinsamen Brief gegen ein Verbot der Bezeichnungen ausgesprochen. Die vertrauten Begriffe böten Orientierung. Bei einem Verbot drohe vor allem für Deutschland ein wirtschaftlicher Schaden. Dies sei der größte Markt für pflanzliche Alternativprodukte in Europa. Das niedersächsische Unternehmen Rügenwalder Mühle befürchtet, dass jedes Jahr zweistellige Millionenbeträge verloren gehen könnten, weil bis zu 20% der Neukäufer abspringen könnten. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov findet aber jeder Zweite, dass Bezeichnungen wie Schnitzel oder Wurst nur für tierische Produkte verwendet werden sollten.
Es wird etwas gebraten und es ist in Wurstform, also es würde auch auf eine vegane Form zu passen.
Ist schon eine Täuschung, würde ich sagen. Also ich würde schon, dass es eine Täuschung ist, weil es ist ja keine Wurst.
Mir ist das eigentlich egal, solange die Leute das so nennen, wie sie wollen oder dann verstehen, was dann da drin ist.
NDR Info. Die Meinung.
Die Entscheidung des Europäischen Parlaments ist absurd, meint der eingefleischte Allesesser Jan Oppel in seinem Kommentar.
Vor der Entscheidung im EU-Parlament hatten vor allem konservative Abgeordnete argumentiert, Begriffe wie Sojaschnitzel oder Veggie-Salami seien irreführend für die Kunden und würden den Landwirten schaden, die tierische Produkte herstellen. Zuletzt hatte auch Bundeskanzler Merz noch einmal klargestellt, eine Wurst ist eine Wurst und Wurst ist nicht vegan. Alles klar. Jetzt fordern also die, die sich in der Vergangenheit immer über Verbotspolitik und Regulierungswahn beschwert haben, genau das. Ich finde, diese Debatte ist komplett absurd. Wer regelmäßig in den Supermarkt geht, der weiß ganz genau, dass die veganen Würstchen, wie nennt man die jetzt eigentlich, nicht einmal im selben Regal liegen wie die in Anführungsstrichen echten, sondern in der Regel weit genug weg, damit es gar nicht erst zu Verwechslungen kommt. Mal ehrlich, wer sich fleischlos ernährt, schaut sich auch die Verpackungen vor dem Kauf ganz genau an. Durch diese Entscheidung wird kein Bauer noch mehr Schnitzel verkaufen. Dafür werden jetzt den Herstellern veganer und vegetarischer Produkte Steine in den Weg gelegt. Und das, obwohl der Markt für diese Lebensmittel zu den am schnellsten wachsenden in ganz Europa zählt. Für alle, die lesen können, ändert sich genau nichts. Jetzt geht der Gesetzentwurf in die Verhandlungen mit 27 EU-Ländern. Mal sehen, was am Ende davon übrig bleibt. Während Europa vor riesigen Herausforderungen steht, hat das Parlament heute schon mal bei diesem Thema eins bewiesen: die eigene Wurstigkeit.
Die Meinung von Jan Oppel am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Mittwoch.